Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo liebe HörerInnen, wir, Christina und Rebecca, wollen heute bei Global gedacht mit unserem Gast über Bienen sprechen. Viele sind aus Angst vor ihren Stichen wahrscheinlich nicht die größten Fans von den fliegenden Insekten, aber für unser Ökosystem und damit unser Leben haben sie eine ziemlich große Bedeutung. Und kleiner Spoiler, in der Folge kommt heraus, dass Wildbienen gar nicht stechen, sondern nur die Honigbienen. Wir haben in dieser Folge Flo zu Gast, der hat uns das erzählt. Er hat das Startup Flobi gegründet, um Wildbienen zu unterstützen. Mit seinem Team baut er Nisthilfen für sie, handgemacht und nachhaltig. Was das den Bienen bringt und warum sie so wichtig für unsere Umwelt sind, wird Flo uns unter anderem gleich erzählen. Also hallo erstmal Flo, herzlich willkommen in unserem Podcast und danke, dass du uns deine Zeit und dein Wissen zur Verfügung stellst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ich denke, das wird eine schöne Stunde hier.
Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und erzählen, was du so machst?
Sehr gerne. Genau, wie du gerade schon erwähnt hast, ich bin der Flo Wester und ich bin 24 Jahre alt, Landschaftsökologe und ich bin der Gründer von Flobi. Das habe ich im letzten Jahr gestartet und wir bauen Naturkinos.
Okay, Naturkinos, ich glaube, das musst du ein bisschen erklären für die HörerInnen. Mhm. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, also diese Naturkinos und dein Startup eben mit diesen Naturkinos zu gründen?
Mhm. Vielleicht mal vorweg, die Naturkinos, die ich hier meine, das sind die häufig umgangssprachlich als Insektenhotels oder Bienenhotels bezeichnet werden. Und das Ganze hat angefangen im letzten Jahr, da wurde ich inspiriert auf einem Straßenfest in Stuttgart von einem älteren Herrn, der mich da zum Bau meiner allerersten eigenen Nisthilfe bewegt hat. Und ich war dort zum Praktikum, bin danach nach Hause gekommen und habe mich einfach daraufhin einfach zu Hause ausgetobt und mal ausprobiert und wurde selber wirklich fasziniert von der Vielfalt von Bienen, die man an selbstgebauten Nisthilfen beobachten kann. Und mir ist eben aufgefallen, dass es eine ganze Menge gibt, worauf man achten kann und ich bin der Meinung auch achten sollte, wenn man Nisthilfen baut. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ich habe mir handwerkliche Fähigkeiten angeeignet und verwende da ganz gerne natürliche Materialien für. Und es hat mir ganz viel Spaß bereitet und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Und am Ende sind dann da meine WeBeanies, das ist die Abkürzung für Wildbienen-Nisthilfen, rausgekommen und die gibt es seit dem letzten Jahr zu kaufen.
Du hast ja gerade selber schon das Wort Insektenhotel in die Runde geworfen und wenn man so beim Baumarkt schaut, dann sieht man da ja auch oft ähnliche Produkte, die irgendwie als Insektenhotel oder Bienenhotel verkauft werden. Während unserer Recherche haben wir auf eurem Instagram-Kanal auch gesehen, dass ihr die gar nicht Bienenhotels nennt, sondern wie du jetzt schon gesagt hast, Nisthilfe oder auch Kinderstube. Warum ist euch gerade diese Bezeichnung als Kinderstube wichtig und halt nicht zu sagen, das ist ein Bienenhotel?
Genau, das liegt ganz einfach daran, dass der Begriff Hotel in diesem Sinne ganz schön missverständlich ist, da die Bienen dort nicht hingehen, um zu übernachten oder sich dort eine schöne Zeit zu machen, sondern es geht da wirklich darum, die Eier abzulegen und die Kinder großzuziehen. Und jedes Ei bekommt seine eigene Kinderstube von der Bienenmami gebaut und dementsprechend legen wir da ganz viel Wert drauf, weswegen wir auch klar kommunizieren wollen, don't call it Bienenhotel.
Jetzt kommen wir natürlich zu der, ich sag mal, der großen Frage unserer Folge, warum wir dich ja auch eingeladen haben. Mhm. Warum sind Bienen eigentlich so wichtig für unser Ökosystem?
Ja, sie tragen zur nachhaltigen Bestäubung unserer Umwelt bei und sind ein sehr wichtiger Teil unserer Ökosysteme. Ganz schön vielfältig. Es gibt wirklich immense, viele Wechselwirkungen, die durch Bienen entstehen und sie sind essentiell für unsere Ökosysteme.
Wie ich ja bei meiner Frage davor, ich sag mal schon mal verraten habe, haben wir uns bei Instagram schon mal ein bisschen schlau gemacht und da habe ich gelesen, dass es gar nicht nur eine oder ich sag mal so die Biene gibt. Das war mir zum Beispiel auch gar nicht bewusst. Kannst du noch mal sagen, welche bzw. wie viele verschiedene Arten von Bienen es gibt und worin die sich vielleicht auch unterscheiden? Und gibt es vielleicht eine, die gerade hier so bei uns in Deutschland dominant ist?
Sehr gerne. Also es ist ganz schön faszinierend. Die meisten von uns kennen ja nur die Honigbiene, die Honig produziert. Aber alleine bei uns in Deutschland gibt es 565, also in etwa 565 verschiedener Bienenarten. Und eben 99,9% produzieren keinen Honig. Es ist eben nur die Honigbiene, die diesen Honig produziert. Weltweit gibt es ca. 20.000 Wildbienenarten. Und es ist so, dass sich eben die meisten, beziehungsweise fast alle Wildbienen von dieser hochsozialen Lebensweise, wie die Lebensweise der Honigbiene bezeichnet wird, die nämlich Staaten gründet mit bis zu 50.000 Individuen. Davon unterscheiden sich eben die meisten Wildbienen und verbringen ihr Leben als Einzelkämpfer, beziehungsweise in kleineren Gemeinschaften.
Haben denn diese verschiedenen Wildbienen, also haben die alle den gleichen Lebensraum oder nisten die unterschiedlich? Und wo genau nisten die?
Das ist auch ebenfalls ganz vielfältig. Also es ist so, dass die allermeisten Wildbienen, und zwar circa drei Viertel, den Boden zum Nisten nutzen. Sprich, die graben sich Gänge in zum Beispiel sandigen Boden oder in Steilwände, die offengelegt wurden. Oder nutzen zum Beispiel auch, wie in unseren Naturkinos, ehemalige Fraßgänge von Käfern, die quasi bereits aus diesen Gängen ausgezogen sind, und die werden dann quasi von den Bienen weiter benutzt und eben zur Brutfürsorge genutzt.
Du hast jetzt schon angesprochen, dass sie oft im Boden oder auch im Sand nisten. Und wenn man über Bienen redet und so ein bisschen, ich sag mal, die Problematik, dass ihnen der Lebensraum genommen wird, dann ja, ist es ja oft so eins der großen Probleme, die es mit den Bienen gibt. Warum fehlt ihnen denn der Raum zum Nisten oder wodurch wird ihnen der genommen?
Also es gibt verschiedene Gründe für den Rückgang und die Gefährdung unserer Bienenarten. Das sind verschiedene Risikofaktoren, die eben zusammenwirken und sich auch gegenseitig verstärken können. Das hängt vor allen Dingen mit uns und unserer Art, das Land zu nutzen, zusammen. Die Urbanisierung, also die Ausbreitung von Städten und die intensive Landwirtschaft, die haben eben starke Auswirkungen auf unsere Umwelt und zerstören tatsächlich Lebensräume. Wir zerschneiden die Lebensräume und dadurch fehlt es den Bienen an einem passenden Nahrungs- und auch einem passenden Nistplatzangebot. Auch der Einsatz von Umweltgiften ist ein ganz großer Faktor, der da zuspielt und die Insekten gefährdet. Zuletzt ist natürlich auch noch der Klimawandel zu nennen, der da auch seinen Teil zu beiträgt. Allerdings ist das im Moment überhaupt noch nicht absehbar, in welcher Art und Weise das die Bienen wirklich gefährdet.
Danke, Flo, schon mal für diese super vielen Informationen. Ich würde noch mal eine Nachfrage stellen, weil bei der Frage, warum Bienen so wichtig sind für unser Ökosystem, hast du die Wechselwirkung angesprochen zwischen Umwelt und den Bienen. Vielleicht kannst du da vielleicht noch ein bisschen konkreter ein, zwei Beispiele nennen, was das so für Wechselwirkungen sein können.
Sehr gerne. Also an allererster Stelle steht natürlich die Bestäubung unserer Pflanzen. Und das geschieht dadurch, dass die Bienen von Blüte zu Blüte fliegen und den Pollen eben transportieren und somit auch die männlichen Keimzellen von Blüte zu Blüte tragen. Dadurch werden die Pflanzen befruchtet und die können sich dadurch eben auch vermehren und Samen bilden. Des Weiteren haben die Wildbienen eine große Funktion in dem Sinne, dass es eben viele weitere Wechselwirkungen, Symbiosen und Abhängigkeiten voneinander gibt. So gibt es zum Beispiel auch Kuckucksbienen, die abhängig von ihrem Wirt sind, also von einer bestimmten Bienenart, wo sie sich dann quasi mit reinschmuggeln und ihre Eier in die Nester hineinlegen. Das sind alles Wechselwirkungen und Beziehungen, die sich in den letzten oder in ganz vielen Jahren entwickelt haben und die natürlich jetzt durch unser Wirken durchaus gestört sind.
Okay, danke schön. Das macht es, glaube ich, ein bisschen klarer. Vielen Dank. Ja, genau. Und ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal erwähnt, wir haben auf eurem Instagram-Kanal ein bisschen herumgestöbert und haben da auch gesehen, dass ihr einen Unterschied macht zwischen Artenvielfalt und Biodiversität. Für mich war das immer in meinem Laienwissen relativ, also das Gleiche. Worin besteht denn da der Unterschied?
Grundsätzlich ist es so, dass die Artenvielfalt ein Teil der Biodiversität ist. Die Artenvielfalt bezeichnet nämlich die Vielfalt der Arten tatsächlich. Also es geht darum, wie viele verschiedene Arten kommen vor. Und bei der Biodiversität geht es nicht nur um die Vielfalt der Arten, sondern auch um die Vielfalt der Lebensräume und auch die Vielfalt der Gene. Und zwar ergibt sich zum Beispiel durch die Vielfalt der Gene eine gewisse Anpassungsfähigkeit der Arten an verschiedene Bedingungen und auch an sich ändernde Bedingungen. Wenn wir diese Vielfalt verlieren, dann kann es auch sein, dass wir diese Art in Zukunft verlieren, weil sie einfach nicht widerstandsfähig ist und nicht anpassungsfähig ist.
Dankeschön für diese Erklärung. Wir haben jetzt einen größeren Bogen, also mal von den Bienen weg auf Insekten allgemein. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen. Bei uns im Podcast-Team haben wir so im Vorhinein ein bisschen darüber gesprochen, dass es uns so vorkommt, als gäbe es weniger Insekten. Weil ganz beispielhaft hatten wir zum Beispiel den Eindruck, dass nach einer Autobahnfahrt weniger tote Insekten an der Windschutzscheibe kleben, als wir das aus unserer Kindheit in Erinnerung haben. Also, kannst du was dazu sagen, wie der Bestand an Insekten in unserer Umwelt überhaupt gerade so ist und ob das vielleicht auch irgendwie, ja, klimawandelbedingt weniger geworden ist?
Grundsätzlich ist die Frage so zu beantworten, dass wir auf jeden Fall mit einem Rückgang der Insekten erstens in ihrer Quantität, also in ihrer Vielzahl und in ihrer Anzahl zu tun haben und auch natürlich haben wir mit einem oder befinden wir uns derzeit in einer Zeit, wo wir viele Arten tatsächlich auch verlieren und Arten aussterben. Über die aktuelle weltweite Situation es ist derzeit schwierig, ein Urteil zu treffen. Es liegen nämlich keine wissenschaftlichen Daten vor, die uns ein vollständiges Bild der Lage liefern. Es gibt aber viele Hinweise darauf, dass der Rückgang unserer Bestäuber ganz schon erheblich ist und eben auch auf uns, den Menschen, zurückzuführen ist. Es gibt allerdings auch eine wissenschaftliche Veröffentlichung jetzt aus dem Januar 2021, also ziemlich frisch. Und da wird berichtet, dass eben auf lokaler, regionaler und globaler Ebene der Rückgang der Vielfalt der Arten und auch eben der Menge der Individuen berichtet wird. Es gibt eben nicht ausreichend Daten, auch nicht über genügend lange Zeiträume, weswegen wir das Ausmaß des Rückgangs gar nicht genau quantifizieren können. Fest steht aber, dass die Arten und eben die Vielzahl zurückgehen.
Was jetzt vielleicht so ein bisschen widersprüchlich ist, sage ich mal, zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass ich oft das Gefühl habe, dass es mittlerweile ganz andere Käfer oder ganz oder generell andere Insekten gibt in Deutschland als früher. Also zum Beispiel, wenn bei mir ein Käfer im Zimmer sitzt oder so und ich mir denke, sowas habe ich irgendwie noch nie gesehen, ist es jetzt eine subjektive Einschätzung von mir oder gibt es vielleicht mittlerweile wirklich Arten von Insekten, die, ich sag mal, zum Beispiel aus dem Ausland eingewandert sind, die auch zum Beispiel im Zuge der Klimaerwärmung früher gar nicht ursprünglich in Deutschland heimisch waren und vor einiger Zeit hier vielleicht auch noch gar nicht hätten überleben können?
Das ist mit Sicherheit so. Durch die sich ändernden klimatischen Bedingungen ändern sich auch die Ausbreitungs- und die Verbreitungsgebiete der einzelnen Insekten. Speziell auf die Bienen, zugeschnitten ist da an dieser Stelle auf jeden Fall die asiatische Mörtelbiene zu nennen. Und zwar gilt die als die erste eingeschleppte Wildbiene Europas und wurde das erste Mal im Jahre 2008, war es, glaube ich, in Frankreich gefunden. Da gibt es auch übrigens im Moment ein sehr interessantes sogenanntes Citizen Science Projekt, und zwar biradar.info. Und da geht es darum, die Ausbreitung dieser eingeschleppten Wildbienenart zu erforschen. Und eben das Coole daran ist, dass jeder daran teilhaben kann und eben Funde von dieser Biene melden kann.
Das klingt ja wirklich sehr spannend. Muss man mal nachgucken, wie die aussieht, damit man dann da auch mitmachen kann, wenn man sie mal sieht.
Genau,
Ja.
da kann man sich auf jeden Fall informieren. Das ist so, dass das eine ziemlich große Biene ist. Die ist etwa 2,5 Zentimeter groß und die ist sogar zurzeit aktiv, also von Juli bis Mitte September. Und das Coole ist, dass die eben auch Nisthilfen besiedeln und deswegen kann man sie dort auch ziemlich gut beobachten. Die Biene stammt ursprünglich aus Ostasien und kam vermutlich als blinder Passagier auf einem Schiff nach Europa. Ich denke, in der heutigen Zeit, in der globalisierten Welt, ist das ein häufiger Ausbreitungsweg über den Seeweg quasi. Und es ist wirklich interessant, da sich diese Biene mit rasanter Geschwindigkeit ausbreitet. Ursprünglich, wie gesagt, in Frankreich im Jahre 2008 und mittlerweile hat sie es schon bis Frankfurt geschafft. Also es wurden im letzten Jahr schon Individuen in Frankfurt gesichtet.
Das ist ja echt sehr spannend. Vielleicht auch, was dazu vielleicht so ein bisschen passt, dass ja auch andere Arten nach Deutschland kommen oder wir auch die, die vor Ort schon sind, die auch schützen müssen, hat ja der Bundestag und Bundesrat im Juni das Insektenschutzpaket beschlossen. Dazu zählt ja zum Beispiel die Förderung von naturnahen Grünflächen in Städten. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie du persönlich aus deiner, auch natürlich mit Blick auf deine Arbeit, das bewerten würdest? Oder vielleicht auch ganz generell sagen, wie du die deutsche Politik so im Hinblick auf den Schutz der Bienen und ihrer Lebensräume einschätzt?
Puh, schwierige Frage. Ich persönlich sehe das natürlich ein bisschen skeptisch, aber ich sage mal so, da ist immer Licht am Ende des Tunnels und ich finde es gut, dass es Bestrebungen gibt, auch vor allen Dingen aufgrund von gesellschaftlichem Druck, der im Moment in ganz großem Maße ausgeübt wird, zum Beispiel durch Fridays for Future, aber auch durch ganz viele andere Organisationen und Menschen, die sich dafür einsetzen. Grundsätzlich finde ich es natürlich gut, dass wir auch zum Beispiel eine Förderung von städtischen Grünflächen jetzt haben durch unsere Politik. Und das bringt nicht nur Vorteile für die Bienen und die Insekten im Allgemeinen mit sich, sondern auch für uns. Und dementsprechend ist es als sehr positive Sache anzusehen. Ich denke, wir sind im Moment am Anfang eines Wandels und da gibt es noch ganz viel zu tun. Und aller Anfang ist schwer und dementsprechend gucke ich da positiv in die Zukunft, dass sich da auch das, was da versprochen wird, beziehungsweise was eben angedacht wird zu tun, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird.
Hättest du denn was, wo du sagen würdest, wenn du dir eine Sache von der Politik wünschen dürftest, was jetzt dringend mal passieren muss? Also gibt es da sowas, was du denkst, das müsste jetzt eigentlich direkt mal gemacht werden?
Das ist ganz vielfältig. Da gibt es ganz viele Dinge, um ehrlich zu sein. Das fängt bei mir persönlich an mit der Renaturierung von Flüssen, mit dem Zurückgeben von Auenflächen, von Überflutungsflächen, mit dem Schaffen von Lebensräumen bzw. Renaturieren von Lebensräumen, die wir in der Vergangenheit zerstört haben, um einfach wieder die Grundlage dafür zu schaffen, dass sich unsere Insekten, aber auch nicht nur die Insekten, sondern auch Pflanzen und andere Tiere wieder ausbreiten und wohlfühlen können. Denn ich sehe das Ganze als unsere Grundlage und vor allen Dingen auch als ganz großen Mehrwert an, den wir da von der ganzen Sache haben, im Sinne der Naturbeobachtung, im Sinne der Bewusstseinsbildung. Und dementsprechend ist es schwer für mich jetzt an dieser Stelle da einen Punkt herauszupicken. Das fängt bei uns in der Stadt natürlich an, direkt vor unserer Haustür mit den Grünflächen, mit Streuobstwiesen, von denen wir ja durchaus auch das leckere Obst genießen und essen können, die aber auch natürlich Vorteile für unsere Insekten haben. Aber wie gesagt, das ist ein ganz breites Band und es gibt ganz viel zu tun und es ist ganz schwer zu charakterisieren, was jetzt der wichtigste Aspekt ist.
Ja, aber ich meine, wichtig ist es ja auf jeden Fall, sieht man ja auch daran, was du eben schon gesagt hast, dass einfach die Anzahl, also dass sowohl die Anzahl als auch die Arten an Bestäubern zurückgeht. Es gibt ja auch das Buch Die Geschichte der Bienen von Maya Lunde, das ja zum Teil in der Zukunft spielt und eine Zukunft darstellt, in der Bienen komplett ausgestorben sind und Menschen tatsächlich mit Hand die Nutzpflanzen bestäuben müssen, damit die Leute überhaupt was zu essen haben. Kannst du mit Blick vielleicht auf die Geschichte dieses Buches eine Einschätzung geben, wie so die Bienensituation weltweit ist? Also gibt es tatsächlich Orte oder Situationen auf der Welt, wo es tatsächlich so ist, dass mit der Hand schon bestäubt werden muss, weil die Bienen komplett weg sind? Oder ist das zum Glück jetzt eher noch eine Dystopie?
Das spielt nicht in der Zukunft, das ist aktuelle Realität, beziehungsweise war schon mal aktuelle Realität. Ich bin nicht ganz genau darüber informiert, wie es im Moment aussieht, aber in China gibt es eine große Obstanbauregion und da ist es tatsächlich so, dass da die Menschen schon aktiv die Bäume bestäubt haben, und zwar selber. Da ist es eine ganz lustige Faustzahl, dass ein Mensch 30 Bäume pro Tag bestäuben kann, was natürlich schon eine ganze Menge ist. Auf der anderen Seite, wenn man die natürliche Flora und Fauna wirken lassen würde und die Insekten die Arbeit lassen würde, dann könnten wir uns das auch sparen. Ich glaube, ein starker Grund, dass es gerade in China durchgeführt werden musste, diese Bestäubung per Hand, ist der starke oder der sehr intensive Einsatz von Pestiziden, der eben ganz viele natürliche Bestäuber dort einfach getötet hat. Im Hinblick auf die weltweite Situation, ich habe ja vorhin schon mal versucht, das ein bisschen anzureißen, ist es so, dass auf jeden Fall es einen Rückgang der Arten gibt. wie schnell das jetzt alles fortschreiten wird, wenn wir nicht eingreifen und anfangen, unsere Insekten zu schützen und die Lebensräume wiederherzustellen und zu schützen. Das ist allerdings sehr schwer zu quantifizieren und einzuschätzen an dieser Stelle.
Wenn man mal den Blick auf das Globale, sage ich mal, behält, gibt es denn vielleicht aber auch positive Entwicklungen, also irgendwie Projekte oder Ideen in anderen Ländern, um Bienen oder Insekten ganz allgemein zu schützen und vielleicht auch so Sachen, die wir in Deutschland uns irgendwie abgucken könnten oder übernehmen könnten?
Das tut mir an dieser Stelle leid, das kann ich nicht beantworten. Ich bin da tatsächlich nicht so stark informiert im internationalen Kontext. Mir ist aber wichtig, in dem Sinne zu sagen, dass wir auch ganz viel vor unserer eigenen Haustüre erstmal kehren können und auch sollten. Natürlich sind an der Stelle vor allen Dingen die Industriestaaten zu nennen, die da sehr starken Einfluss haben, die alle sehr großen Bedarf haben, da wieder etwas für die Insekten zu tun und die Lebensräume zu fördern.
Okay, an der Stelle machen wir mal einen kurzen Break. Wir spielen nämlich so in etwa der Hälfte unserer Folgen immer gerne das Assoziationsspiel. Das Prinzip ist an sich relativ einfach. Also ich nenne dir im Folgenden einzelne Begriffe und dann wäre es toll, wenn du, ohne lang darüber nachzudenken, einfach spontan antwortest, was du mit diesem Begriff verbindest. Das kann jeweils ein Wort sein oder auch ein kurzer Satz. Und das erste wäre Biene versus Wespe.
Lieblingstiere.
Dann das zweite Wort ist Natur.
Heimat.
Das dritte Wort ist Klimakrise.
Brandaktuell.
Und als letzten Begriff in dem Spiel Bienenstich.
Gibt es nicht. Kuchen. Bitte.
Okay, danke für
Ja.
diese. Oh, sorry, ja.
In Bezug auf den Bienenstich vielleicht ganz, ganz hervorgehoben nochmal auf die Wildbienen zu sprechen zu kommen. Da gibt es nämlich keine Bienenstiche. Das ist nämlich das Verrückte an den Wildbienen, dass die aufgrund ihrer Lebensweise, aufgrund ihrer einzelgängerischen Lebensweise überhaupt nicht daran interessiert sind zu stechen. Und tatsächlich kommt der Stachel von den allermeisten Bienen gar nicht durch unsere Haut hindurch. Und dementsprechend ist es nur die Honigbiene oder auch zum Beispiel die deutsche Wespe, die aggressiv sind in dem Sinne und uns auch tatsächlich stechen. Das liegt mir am Herzen, das auch nochmal zu kommunizieren, dass unsere Wildbienen wirklich super freundlich sind und wir überhaupt keine Angst vor ihnen haben müssen.
Das ist eine gute Nachricht für Christina.
Das ist tatsächlich.
Die kann dann nämlich, von ihrer Allergie weniger Angst haben vor den Wildbienen, über die wir heute gesprochen haben. Also, aber cool zu wissen. Also ich wusste das auch noch nicht. Guter Einblick.
Dann weiß ich zumindest, wenn ich jetzt muss ich einfach lernen, wie Wildbienen aussehen im Vergleich zur Honigbiene und dann weiß ich schon mal, vor denen brauche ich keine Angst mehr haben.
Genau.
Okay, von diesem ja kurzen Entspannungsteil kommen wir jetzt ein bisschen wieder auf ein ja irgendwie blödes Thema oder vielleicht auch nicht. Vielleicht gibst du uns ja einen positiven Ausblick, weil wenn man über die Klimakrise spricht, dann ist ja auch immer wieder die Rede von sogenannten Kipppunkten, also Momente, die man überschreitet und dann ist es nicht mehr umkehrbar und wir haben der Umwelt so viel Schaden angerichtet, dass ja es nicht mehr wirklich umkehrbar ist. Denkst du, dass die Situation mit den Bienen und den anderen wichtigen Insekten denn noch umkehrbar ist oder ob wir eben diesen besagten Kipppunkt schon überschritten haben?
Das ist schwer zu sagen. Ich denke aber, es gibt immer Licht am Ende des Tunnels und die Arten, die wir bereits verloren haben, die werden wir nicht wiederkriegen, die ausgestorben sind. Allerdings jene Arten, die jetzt stark in ihrem Bestand gefährdet sind, die können wir wieder fördern. Und ich glaube, der Mensch hat da eine ganz große Macht und eine ganz große Wirkung, die er haben kann in Bezug auf die Insekten, dass wir ganz, ganz viele positive Dinge schaffen und wiederherstellen können und dementsprechend auch ganz vielen Insekten wieder zu einem schönen Bestand verhelfen können.
Okay, sehr gut. Das war doch wenigstens ein bisschen Optimismus. du hast eben
Auf
schon,
jeden
ja,
Fall.
du hast eben schon ganz kurz von Bee-Radar oder Bee-Radar.info gesprochen. Ich hatte da nochmal eine Nachfrage zu, weil wir uns überlegt haben, ob es denn so internationale Kooperationen in dem Bereich des Bienenschutzes und des Artenschutzes so gibt. Und ist das was Internationales? Ist das was, was man, also was über Deutschland hinweg funktioniert oder ist das was Deutsches?
Auf jeden Fall, das ist was Internationales. Soweit ich richtig informiert bin, ist das eine österreichische Organisation, die aber auch in ganz, beziehungsweise eine österreichische Wissenschaft, ich glaube von der Uni Wien, die sich in ganz Europa vernetzt hat und die Fundorte in Frankreich und Deutschland und Österreich und der Schweiz und auch in osteuropäischen Ländern eben aufnimmt und meldet und untersucht. Da gibt es viele Wissenschaftler, die da zusammenarbeiten und gut vernetzt sind. Also das ist eine große internationale Kooperation. Und das Coole, wie gesagt, an der Stelle nochmal, dass da jeder dran teilhaben kann, weil nicht jeder Wissenschaftler kann zu jeder Zeit an jedem Ort sein. Und ich kann es wirklich jedem raten, da mal reinzuschauen. Das ist sehr interessant und mal mit einem offenen Auge herumzulaufen und sich anzuschauen, ob man vielleicht eine asiatische Mörtelbiene entdeckt, um da wirklich aktiv zur Forschung beizutragen.
Ja, klingt auf jeden Fall wie ein super wichtiger Schritt. Wir werden das auf jeden Fall in unserer Podcast-Beschreibung mal verlinken. Dann können unsere HörerInnen da direkt drauf zugreifen. Jetzt hätten wir noch zwei Abschlussfragen. Nämlich einmal, was du dir für dein Startup für die Zukunft wünschst. Also, wo möchtest du damit vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder wie lange auch immer? Was hast du dir für die Zukunft vorgenommen?
Ich glaube, wir stehen ganz am Anfang und ich möchte mit den Nisthilfen, mit den Wibinis, den Menschen unsere Umwelt einfach näher bringen und Bewusstsein schaffen. Ich sehe die Nisthilfen dabei irgendwie als erste Stufe, einer Treppe der Interessensentwicklung, sodass man sich nicht nur für die Bienen interessiert im Nachhinein, sondern im Allgemeinen mit einem offeneren Auge rumläuft und auch ja, sich ganz viele verschiedene Dinge in unserer Umwelt anschaut und sich eben dafür interessiert, weil es ist super faszinierend. Und ich glaube, in der heutigen Welt, wo vieles immer, immer schneller und immer höher geht, es ist auch eine schöne Sache, mal wieder einen Berührungspunkt mit unserer Umwelt aufzubauen. Und da sehe ich auf jeden Fall Flowbee, wo wir zu beitragen können mit den Nisthilfen, und zwar zur Naturbeobachtung und Bewusstseinsbildung. Darüber hinaus habe ich aber auch noch vor, zum Beispiel Workshops durchzuführen, im Sinne der Umweltbildung an Schulen, an Kindergärten, wo man handwerklich gemeinsam anpacken kann und wo man quasi ja irgendwo auch an der Wurzel, und zwar bei den Kids, wieder anfangen kann und da Interesse wecken kann.
Ja, cool, das klingt ziemlich gut, finde ich. Und ich finde auch deinen Ausdruck Treppe der Interessensvermittlung irgendwie ziemlich gelungen. Ja, und zum Abschluss sprechen wir immer gerne noch darüber, was jeder und jeder Einzelne dazu beitragen kann, bei unserem jeweiligen Thema irgendwie was anzustoßen und zu verändern. Was würdest du denn unseren HörerInnen raten, wie sie sich einbringen können, die Bienen und die Biodiversität zu unterstützen?
Also es kann wirklich jeder was tun, und zwar auch ziemlich easy eigentlich. Es geht darum, dass wir vor allen Dingen ein ausreichendes Nahrungsangebot zur Verfügung stellen können, und das ganz einfach, indem wir in unseren Gärten ein bisschen Fläche nicht opfern, sondern ein bisschen Fläche dafür aufbringen, einfach wieder den Insekten was zurückzugeben. Dazu zählen zum Beispiel regionale Blühwiesen oder auch einfach mal wilde Ecken im Garten zuzulassen, Totholz liegen zu lassen und zu guter Letzt natürlich auch geeignete Nistplätze zur Verfügung zu stellen. Da kann man anfangen mit einer Nisthilfe. Man kann allerdings auch ein Sandarium bauen, also zum Beispiel eine Grube, also ein kleines Loch im Garten graben und das mit Sand befüllen. Da gibt es auch ganz tolle Anleitungen und Inspirationen im Internet. Da kann man sich wirklich super umschauen. Man kann zum Beispiel auch markhaltige Stängel, also Brombeeren oder ähnliches, senkrecht aufstellen, um dort ganz vielen verschiedenen Wildbienen eben auch vielfältige Nistplätze zur Verfügung zu stellen. Was aber wirklich hervorzuheben ist an dieser Stelle nochmal, ist, dass es unseren Insekten vor allen Dingen an ausreichend Nahrung fehlt und vor allen Dingen vielfältiger Nahrung, die das ganze Jahr über blüht. Die Wildbienen schlüpfen, also die ersten Wildbienen schlüpfen im März und April und die letzten sind erst im Oktober dabei. Und so ist es eben, dass das ganze Jahr über ein ausreichendes Nahrungsangebot zur Verfügung gestellt werden sollte. Und da kann jeder ganz easy was tun.
Ja, super. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über Bienen zu sprechen und auch ganz generell, aber vielleicht auch im speziellen Leuten wie mir, die eigentlich eher ein bisschen Angst haben vor Bienen und sich davon eher fernhalten, doch echt so das Interesse zu wecken und wie du schon gesagt hast, sich einfach mal mit offenen Augen durch die Umwelt zu gehen und sich anzuschauen, was da so alles lebt und ja, einfach wirklich da so die Lust drauf geweckt. Also vielen, vielen Dank dafür.
Gar kein Problem. Ich bedanke mich und freue mich auf ganz viele schöne Dinge in der Zukunft und neue Lebensräume.
Und zum Schluss vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wie am Ende jeder Folge wollen wir euch auch hier nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle hinweisen. Unter Masifunde findet ihr uns auf Instagram und Facebook. Da gibt es immer begleitende Informationen zu den Folgen, aber auch Inhalte, die über die Themen der Folgen hinausgehen und einfach zeigen, was wir bei Masifunde sonst noch so alles machen. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback zu den Folgen dalasst und schickt uns auch gerne Fragen oder Anregungen per E-Mail an podcast@masifunde.de. In der letzten Folge haben wir auch schon angeteasert, dass die September-Folge ein bisschen anders wird. Also seid da gespannt und bis dahin bleibt gesund.